Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, uns hier in Zentraleuropa, in Deutschland, geht es sehr gut. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass wir Regierungen haben, die wir wählen können und wieder absetzen können. Dass wir eine Demokratie haben, dass wir nicht dem Willen eines Despoten oder eines Diktators ausgesetzt sind. Das ist in anderen Teilen dieser Welt anders. Und auch wir in Deutschland haben schon zu großen Teilen vergessen, wie es eigentlich ist, unter einem solchen Diktator oder Despoten zu leben. In Nordkorea zum Beispiel, oder in China, oder in vielen arabischen Ländern lebt gerade das Volk Gottes, die Christen dort, verfolgt unter der Gewalt und unter dem Willen von Diktatoren und Despoten. Gerade deshalb, weil sie das Volk Gottes sind, weil sie Christen sind. Und auch zur Zeit Jesu litt das Volk Gottes unter Diktatoren. Da war zum einen der große Herr in Rom, der Kaiser, aber zum anderen eben auch die Marionette des Kaisers, nämlich der jüdische König Herodes Antipas. Das war der jüdische König, der zur Zeit Jesu im Norden Israels regierte. Und dieser Herodes Antipas, das war ein Sohn von Herodes dem Großen, der als eigentlich nicht Jude, sondern Edomiter gar nicht hätte rechtmäßig König sein dürfen. Und in der letzten Predigt, die wir aus der Markusreihe von Jochen gehört haben, ging es um das Festmahl, das Herodes Antipas mit den Obersten und den Vornehmsten aus seinem Reich gefeiert hat, zum Anlass seines Geburtstages. Und heute soll es um ein anderes Festmahl gehen. Es soll um ein Festmahl gehen, das Jesus feiert und bei dem Jesus der Gastgeber ist. Und was die Heilige Schrift hier macht, ist, sie stellt uns zwei Männer, zwei Könige gegenüber. Einen menschengemachten König, der eigentlich gar nicht hätte König sein dürfen, nämlich Herodes Antipas, der allein durch die Macht des Imperiums Roms auf dem Thron saß. Und auf der anderen Seite haben wir Jesus als König, der nicht der menschengemachte König ist. Und dessen Königreich nicht von dieser Welt ist, sondern das Königreich Gottes. Herodes Antipas war wahrhaft kein guter König für sein Volk. Er hat zum Beispiel Johannes den Täufer hinrichten lassen. Das lesen wir gleich nochmal. Er hat zum Beispiel auch Jesus bei seinem Gerichtsprozess verspottet. Und jetzt nimmt Markus eben Herodes und Jesus und stellt sie gegenüber. Und die Grundlage der Predigt heute ist in Markus Kapitel 6, die Verse 30 bis 44. Ist aber schon ab Vers 14, also Markus Kapitel 6, ab Vers 14 bis 44, damit wir den Zusammenhang nochmal haben. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt. Und er sprach: Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere aber sagten, es ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist aus den Toten auferstanden. Denn Herodes hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seine Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen: Bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr: Was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreiches. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter: Was soll ich erbitten? Dieser aber sprach: Das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach: Ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides willen und um derer willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht einmal Zeit zum Essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort, und die Leute sahen sie wegfahren, und viele erkannten ihn. Und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihm zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten: Dieser Ort ist einsam, und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll an Brocken auf, auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Wie ich eben schon gesagt habe, hier werden diese beiden Male von Herodes und Jesus gegenübergestellt. Dies tut Markus, indem er diese mehr ausführlich berichtet. Und ich glaube, dass der Sinn dieses Abschnittes ist, uns zu zeigen, dass Jesus ein besserer König ist als Herodes. Und deshalb soll meine Predigt heute auch so heißen: Jesus ist ein besserer König als Herodes. Doch wie genau ist Jesus ein besserer König als Herodes? Und was macht ihn zu einem besseren König für sein Volk? Und die Antwort auf diese Fragen, das sollen die 3 Predigtpunkte sein. Das ist erstens: Jesus ist ein besserer König als Herodes, denn er lässt seine Diener mit ihm gemeinsam an seinem Reich bauen. Das sind die Verse, Kapitel 6, die Verse 30 und 31. Dann zweitens: Jesus ist ein besserer König als Herodes, denn er ist ein guter Hirte für sein Volk. Das sind die Verse 32 und 34. Und drittens: Jesus ist ein besserer König als Herodes, denn er wird mit seinem Volk ein besseres Mahl feiern. Das sind die Verse 35 bis 44. Ich wiederhole das nochmal. Jesus ist ein besserer König als Herodes, denn er lässt seine Diener mit ihm gemeinsam an seinem Reich bauen. Die Verse 30 bis 31. Jesus ist ein besserer König als Herodes, denn er ist ein guter Hirte für sein Volk. Die Verse 32 bis 34. Und Jesus ist ein besserer König als Herodes, denn er wird mit seinem Volk ein besseres Mahl feiern. Die Verse 35 bis 44. Kommen wir zum ersten Punkt. Jesus ist ein besserer König als Herodes, denn er lässt seine Diener mit ihm gemeinsam an seinem Reich bauen. Ich lese noch einmal die Verse 30 und 31. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen. Und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. In der Predigtvorbereitung habe ich mich mehrmals gefragt, warum uns hier vor dem Bericht der Speisung der 5000 berichtet wird, dass die Apostel Jesu zu ihnen zurückkehren. Jesus hatte vorher, das steht auch im Kapitel 6, die Apostel ausgesendet in einem Zustand, den wir heute eher als Armut bezeichnen würden. Sie durften nichts mitnehmen außer einem Stab und ein paar Schuhe. Und dennoch sind diese 12 diejenigen, die, als sie unterwegs waren, um das Evangelium zu verkündigen, diejenigen, die an Jesu Reich bauen, am Königreich Gottes. Und das taten sie, indem sie das Evangelium predigten, die Leute zur Buße aufforderten und Wunder taten in Israel. Wir dürfen uns das Königreich Gottes dabei nicht als irdisches Reich vorstellen, mit Grenzen auf einer Landkarte, sondern es ist die Ausbreitung von Gottes Herrschaft durch die Predigt des Evangeliums. Wenn Menschen sich unter die Herrschaft Gottes stellen, indem sie seine Herrschaft anerkennen und Buße tun. Und so haben die Apostel hier auch gewirkt. Dass die Rückkehr der Apostel hier so genau berichtet wird, hat, denke ich, zwei Gründe. Erstens, es soll uns zeigen, dass wir auch berufen sind, mit an diesem Königreich zu bauen. Und zweitens, es soll uns zeigen, dass es uns etwas kostet, an diesem Königreich zu bauen. Wie meine ich das? Wir dürfen den Kontrast nicht vergessen, den Markus hier zwischen Jesus und Herodes aufbaut. Auf der einen Seite haben wir Herodes, der mit seinen Vornehmen und Oberen schönen Geburtstag feiert, ein Fest veranstaltet und in seiner Feierlaune so richtig auf den Putz haut. Und es geht sogar so weit, dass Johannes dabei seinen Kopf verliert. Auf der anderen Seite haben wir Jesus, der mit seinen Dienern keine ausschweifende Party feiert, sondern sie im Vertrauen auf Gott und ohne irgendwelche Güter ausblendet, um an seinem Reich zu bauen. Und das geht auch noch heute. Die Gemeinde Christi ist nicht dazu berufen worden, ausschweifende Feste zu feiern oder sich mal richtig gut gehen zu lassen. Die Gemeinde Christi ist dazu berufen, in dieser Welt das Reich Gottes zu verkündigen durch die Predigt des Evangeliums. Und es kostet uns etwas, dieses Evangelium zu verbreiten, am Reich Gottes zu bauen. Nehmen wir als Beispiel Johannes. Bevor die 12 überhaupt ausgesendet wurden, um das Reich zu predigen, hat Johannes der Täufer schon Herodes ins Gesicht widerstanden und ihm ins Gesicht gesagt, dass es falsch war, die Frau seines Bruders zu heiraten. Es war falsch, es war gegen das, was Gott wollte. Er hat nicht mehr vor dem König selbst Halt gemacht, er hat es Herodes persönlich gesagt. Und das hat dazu geführt, dass Johannes am Ende seinen Kopf verloren hat als Diener Gottes. Und wenn wir nochmal auf den Kontrast schauen, die Diener des Reiches Gottes sterben, während die Diener des Reiches dieser Welt auf Herodes Party Geburtstag feiern. Das passiert zeitgleich. Ich habe auch eben gesprochen von den verfolgten Christen, die in Ländern leben, die auch von Despoten regiert werden. Auch sie müssen mit dem Tod rechnen in Nordkorea zum Beispiel, wenn bei ihnen eine Bibel gefunden wird, wenn sie missionieren, wenn sie das Reich Gottes verkündigen. Aber die Diener des Reiches Gottes sind trotzdem dazu berufen, dieses Evangelium zu verkündigen. Es ist deshalb nicht einfach, ein Diener im Reich Gottes zu sein. Also es ist jedenfalls verspricht uns das die Bibel auch nicht. Wir sind berufen, an diesem Königreich mitzuarbeiten, auch wenn es uns alles kosten kann, sogar unser Leben. Aber auch wie die 12, die hier nach getaner Arbeit zu Jesus zurückkommen, die sogar so viel gemacht haben, dass Jesus selbst ihnen aufträgt, jetzt einmal auszuruhen, damit sie essen können, so werden auch wir einmal zurückkommen zu Jesus nach unserer getanen Arbeit hier in dieser Welt. Und auch uns wird Jesus mal mit in seine Ruhe nehmen, uns auftragen zu ruhen, jetzt mit ihm, in seinem Reich, in der Ewigkeit. Die Hoffnung, die wir als Christen haben, ist dabei nicht nur die Hoffnung auf ein niemals endendes Leben, sondern auf ein niemals endendes Leben bei Jesus selbst. Jesus ist unser guter König, der uns auffordert, mitzubauen in seinem Reich. Und es ist für uns ein Privileg, daran mitarbeiten zu dürfen. Nachdem Jesus die Jünger jetzt empfangen hatte, nachdem sie zurückgekommen waren, wollte er mit ihnen an diesen einsamen Ort gehen, in Vers 31. Denn die Menschenmenge, die um Jesus und seine Jünger herum waren, die war so groß, dass die Jünger wahrscheinlich auch nach dieser langen Reise nicht einmal Zeit fanden, um irgendwas zu tun, auch nicht zu essen. Und die Menschen, die um die Leute herumgewuselt sind, waren wahrscheinlich noch immer beeindruckt von dem, was sie gesehen hatten bei Jesus und seinen Jüngern, von den Wundern, die sie getan haben, von den Dingen, die sie zu ihnen gesagt haben, und sie wollten mehr. Aber Vers 31 lehrt uns auch, dass der Auftrag der Jünger zutiefst damit verbunden war, dass sie Gemeinschaft mit Jesus haben. Jesus wollte mit ihnen Gemeinschaft in einem einsamen Ort. Und in all diesem Trubel ist es Jesus wichtig, dass seine Jünger mit ihnen an diesen einsamen Ort fahren, damit sie Gemeinschaft mit ihm haben. Es ist im Königreich Gottes, ist die größte Verantwortlichkeit, die Diener im Königreich Gottes haben, ist gegenüber Jesus und Gott selbst. Es ist die Verantwortlichkeit, die wir gegenüber Jesus haben und nicht gegenüber diesen Menschen. So ist Jesus wichtiger, dass die Jünger mit ihm an einen einsamen Ort fahren, um dort mit ihm Gemeinschaft zu haben, als dass sie jetzt noch länger auf diese Menschen einreden, noch mehr Wunder tun. Es ist in den Evangelien ganz oft so, dass wenn Jesus an einen einsamen Ort geht, dann tut er das, um zu beten, tut er das, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und auch das wird wahrscheinlich hier im Blick gewesen sein von Jesus. Die Jünger sollten mit ihm Gemeinschaft und Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel haben. Es ist nicht so, dass wir einfach losmarschieren könnten, um dieses Reich zu bauen. Es ist nicht so, dass wir das einfach irgendwie aufrichten könnten. Das macht Gott durch sein Wort in Verbindung mit seinem Geist. Und wir sind die Diener, die daran mitwirken dürfen. Aber wir müssen im Vertrauen auf Jesus und in der Abhängigkeit zu Jesus daran arbeiten. Das geht nur, wenn wir gehorsam sind, wenn wir Gottes Willen in der Schrift hören. Und deshalb ist es für uns auch die Frage, in den ersten beiden Versen, die uns die Heilige Schrift hier stellt, leben wir in dieser engen Gemeinschaft mit Jesus? Und arbeiten wir mit an dieser Ausbreitung vom Reich Gottes? Nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern weil Jesus uns dazu berufen hat, dass wir ihm dienen und auf die Kraft seines Wortes vertrauen. Haben wir diesen Blick, wenn wir in unserem alltäglichen Leben unterwegs sind? Diese Perspektive, dass wenn wir das Evangelium teilen mit unseren Mitarbeitern, mit den Leuten, die wir vielleicht im Studium kennen, dass dann Gottes Reich gebaut wird, weil Menschen umkehren, weil Menschen sich zu Jesus wenden und ihm ihre Schuld bekennen, Entschuldigung. Haben wir diese Perspektive, dass wir berufen sind, an diesem Reich mitzuarbeiten? Am Ende dann bröckeln auch die Königreiche dieser Welt im Angesicht des Königreiches Gottes. Es mag oftmals so aussehen, als ob die Diener Gottes die Verlierer wären in dieser Welt. Es kann auch so ausgesehen haben, als Johannes seinen Kopf verloren hat und als die Jünger des Johannes seinen Leichnam abholen mussten. Es kann auch so ausgesehen haben, als die Jünger Jesu ausgesendet wurden, ohne viel mitnehmen zu dürfen. Aber uns wird hier genannt, im Kapitel 6, Vers 14 heißt es, dass als der Name Jesu bekannt wurde, dass Herodes unruhig wurde. Und das zu Recht, denn seine Herrschaft bröckelte. Im Lukas-Evangelium heißt es, ja, dass er wirklich Angst hatte, dass er unruhig wurde. Und die 5000 Leute, die jetzt kommen zu Jesus, die kommen nicht zu Herodes, sondern die kommen zu Jesus. Es ist nicht Herodes, auf den sie noch blicken, sondern es ist jetzt ab jetzt Jesus, auf den sie blicken, auf Jesus und seine Jünger. Viel davon kam vielleicht aus falschen Motiven. Sie wollten wahrscheinlich, dass Jesus ihr militärischer Anführer oder ihr irdischer König wird, den sie gegen Herodes einsetzen können. Aber einige kamen auch wirklich, weil sie verstanden haben, wer Jesus ist. Er ist der König im Königreich Gottes. Und somit ist Johannes auch kein Verlierer, auch wenn er enthauptet wurde. Oder die Jünger, auch wenn sie in Armut ausgesendet wurden. Es mag vielleicht für viele so aussehen, aber in Wahrheit hat sich das Königreich Gottes ausgebreitet und die 5000 Menschen kamen zu Jesus und nicht zu Herodes. Auch wenn Johannes und fast alle 12 am Ende den Tod des Märtyrers gestorben sind, so dürfen wir heute sehen, wie groß die Gemeinde Christi ist. Die Predigt des Evangeliums hat sich ausgebreitet in dieser Welt. Und wir dürfen als Diener in diesem Königreich auch an diesem Reich mitbauen. Deshalb ist Jesus unser guter König. Kommt zum zweiten Punkt der Predigt. Jesus ist ein besserer König als Herodes, denn er ist der gute Hirte für sein Volk. Lest nochmal die Verse 32 bis 34. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Und die Leute sahen sie wegfahren. Und viele erkannten ihn. Und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge. Und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Jesus und seine Jünger, die fliehen jetzt förmlich vor der Menge, indem sie in ein Boot steigen und wegfahren, um eben genau diese einsame Stätte zu erreichen, in der schon von Vers 31 die Rede war. Aber die Menge lässt sich davon nicht wirklich beeindrucken, sondern sie laufen einfach hinterher. Und sie müssen sehr schnell hinterhergelaufen sein, weil wenn man zu Fuß ein Boot einholen will, waren sie doch recht schnell zu Fuß. Und es ist nicht nur die Menge, die schon dort war, sondern es heißt, dass auch noch andere aus den Städten umherkamen. Und sie alle wollten Jesus sehen. Sie erkannten ihn, heißt es, und sie wollten ihn sehen, wollten ihm nachlaufen. Jetzt muss man sich noch die Frage stellen, warum rennt diese riesige Menge dem Boot hinterher? Was hat sie so sehr aufgebracht? Und ich glaube, dass Jesus selbst die Frage beantwortet, indem er anhält und aus dem Boot aussteigt. Das ist eine Sache, die er ganz freiwillig macht. Schließlich hätte er auch das Boot nehmen können und einmal quer über den See fahren können, sodass sie ihn nicht mehr hätten einholen können. Sondern er hält an und hat Mitleid mit dem Volk. Und er steigt aus dem Boot aus und er sagt, dass das Volk ist wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie so aufgebracht sind und Jesus hinterherlaufen. Denn sie haben keinen Hirten. Was bedeutet jetzt diese Aussage Jesu, dass das Volk ist wie Schafe, die keinen Hirten haben? Die Aussage ist sehr dramatisch, denn Schafe ohne Hirten sterben. Sie können auf sich allein gestellt nicht überleben. Sie können sich nicht selbst füttern, sie können sich nicht selbst schützen, sie können sich auch nicht selbst weiden. Und wir treffen diese Aussage, dass das Volk ist wie Schafe, die keinen Hirten haben, an mehreren Stellen im Alten Testament. Und eine Stelle möchte ich heute besonders betonen. Es steht in Hesekiel 34, Vers 5. Wir hatten die Stelle schon in der ersten Schriftlesung. Aber ich möchte nochmal die Verse aus Hesekiel vorlesen, um nochmal klar zu machen, worum es hier geht. Jetzt nochmal Hesekiel 34, ab Vers 1. Das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, weissage gegen den Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht Gott der Herr, weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch, und das Gemäste schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Strenge und Härte herrscht ihr über sie. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Das Problem, was das Volk Israel hier hat in der Zeit des Propheten Hesekiels, ist, dass alle Führer dieses Volkes, diejenigen, die eigentlich die Hirten für das Volk waren, das Volk nicht richtig geweidet haben. Sie hatten keinen guten Hirten. Das Volk hatte keinen guten Hirten. Und auch zur Zeit Jesu ist es so. Das Volk hat keinen guten Hirten. Und das macht Jesus deutlich. Er sagt, das Volk ist wie ein Volk, das keinen guten Hirten hat. Und wir haben weiterhin dieses Bild vor Augen von Herodes, der eigentlich der König dieses Volkes sein sollte und der bei seiner Geburtstagsfeier lieber sein halbes Königreich darauf verwettet, dass er eigentlich regieren sollte und dass er eigentlich Verantwortung hat, als auf sein eigenes Volk Acht zu haben. Es ist ihm wichtiger, dass er vor seinen Partygästen nicht eine Blamage in Kauf nimmt, anstatt dass er auf sein Volk Acht gibt, dass er sein Volk gut weidet. Und es fehlt eben an dieser Führung des Volkes, die dem Volk wirklich sagt, worum es geht, die das Volk weidet. Aber auch in Hesekiel 34 ist auch versprochen, dass Gott damit ein Ende machen wird, dass das ein Ende haben wird, dass das Volk nicht auf ewig führungslos bleiben wird, dass Gott selbst sein eigenes Volk weiden will, dass er einen guten Hirten erwecken will, seinen Knecht David, der gute Hirte für das Volk ist. Das steht in Hesekiel 34, Vers 23. Und jetzt schlägt Jesus genau in diese Bresche Und er kennt, dass das Volk keinen guten Hirten hat. Und der Herodes ist absolut führungslos. Es ist zerstreut und irrt umher, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesus und seine Jünger schienen dem Volk irgendwie Führung gegeben zu haben durch ihre Predigt. Sicher, viele, viele, vielleicht sogar die meisten kamen aus vollkommen falschen Motiven zu Jesus. Aus dem Johannesevangelium zum Beispiel wissen wir, dass einige Jesus zu ihrem König machen wollten und überhaupt nicht verstanden haben, was Jesus eigentlich wollte. Dass er schon König ist im Königreich Gottes und dass sie an ihn glauben sollen. Und jetzt finde ich es ganz interessant, was Jesus hier macht als der gute Hirte. Was macht er eigentlich? Er steigt aus dem Boot und hat Mitleid und er lehrt sie vieles, heißt es im Markus-Evangelium. Jesus will dem Volk nicht durch einen geschickten militärischen Streich helfen, gegen Herodes anzukommen. Jesus will ihnen diese Führung geben, die sie so dringend brauchen. Das Volk Israel zur Zeit des Propheten Hesekiels sollte auch keinen militärischen Streich gegen die Babylonier aushegen, der sie vor dem Exil hätte bewahren können. Sondern das Volk Israel sollte umkehren von seiner Sünde. Und das haben sie nicht getan, weil ihre Hürden ihnen nicht gesagt haben, was sie tun müssen. Und Jesus macht hier das gleich. Er will nicht zum Gegenkönig von Herodes werden, sondern er will dem Volk lehren, was es tun soll. Er lehrt sie vieles, heißt es. Jesus ist genau die Erfüllung dieser Verheißung aus Hesekiel. Er ist dieser erweckte David. Er ist die Erfüllung der Verheißung, dass Gott sein eigenes Volk weiden wird. Jesus ist ein besserer König als Herodes, denn er ist der gute Hirte für sein Volk. Das Entscheidende ist hier, wie ich gesagt habe, dass Jesus wirklich Mitleid zeigt, indem er diese führungslosen Menschen lehrt. Was bedeutet das für uns, die wir, wie ich eben schon gesagt habe, das Privileg haben, am Reich Gottes mitbauen zu dürfen? Haben wir auch Mitleid mit den Menschen um uns herum, die umherirren und führungslos sind? Wie viele Menschen in dieser Welt haben jegliche Orientierung verloren und leben so vor sich hin, jeden Tag, lassen sich von allen möglichen Strömungen in dieser Welt beeinflussen, jedem neuesten Trend, wissen nicht, was wirklich in diesem Leben zählt, wissen nicht, wem sie wirklich Verantwortung gegenüber verpflichtet sind. Was Jesus hier bringt, ist wie gesagt kein politischer Umsturz oder irgendein besseres Leben. Er will, dass die Menschen an ihn glauben, an den guten Hirten, sie sein Wort hören, die Schrift hören und dadurch Führung erhalten. Eine Sache, die mich immer wieder schockt, wenn ich darüber nachdenke, ist die Aussage eines amerikanischen atheistischen Komikers vor einigen Jahren. Im Rahmen einer seiner Shows hat er natürlich sehr polemisch aufgeladen, die Frage gestellt, warum die Christen dieses Landes ihn denn wirklich so hassen würden. Und warum hat er das gesagt? Die Logik war eigentlich die folgende. Wenn die Christen wirklich glauben, dass es am Ende dieses Lebens einen doppelten Ausgang gibt, dass Menschen die Ewigkeit bei Gott verbringen können oder eben nicht bei Gott. Wenn die Christen das wirklich glauben, wie sehr müssen sie dann eigentlich die Menschen hassen, bei denen sie nicht versuchen, sie davor zu bewahren, dass sie in diesem doppelten Ausgang nicht zu Gott kommen, dass sie ihnen das Evangelium nicht verkündigen, dass sie nicht an diesem Reich mitbauen, zu dem sie eigentlich berufen sind. Und Jesus hat hier Mitleid mit den Menschen. Er hätte wirklich einfach quer über den See fahren können. Sie hätten ihn zu Fuß nicht mehr einholen können. Aber er steigt aus und er lehrt sie vieles. Er erklärt ihnen das Evangelium von der Buße. Er erklärt ihnen, was Gott von ihnen will. Welche Aufgabe sie haben. Das Bild, das die Schrift hier so oft verwendet, ist so deutlich. Die Menschen sind wie verlorene Schafe, die keinen Hirten haben. Und sie werden sterben, weil niemand Acht auf sie hat. Und jeder Wolf kommen kann, der sie einfach reißen kann. Jesus hätte mit dem Boot auch wirklich einfach weiterfahren können. Aber im Gegensatz zu Herodes kümmert er sich. Im Gegensatz zu Herodes feiert er keine ausschweifende Party und wettet um sein halbes Königreich. Das heißt in Hesekiel 34, dass der gute Hirte sein Volk auf die beste Weide führen wird. Der Gegensatz zu Herodes ist, wie gesagt, offensichtlich. Er vermag es nicht, seinem Volk eine gute Führung zu geben. Er hat den einzigen Mann, der damals im Volk wirklich Gottes Wort gesprochen hat, Johannes den Täufer, hat er hinrichten lassen. Nur um nicht von den anderen Fürsten sein Gesicht zu verlieren. Johannes hat dem Volk Führung gegeben, Herodes hat dem Volk die Führung wieder genommen, weil er kein guter Hirte ist. Jesus hingegen ist der gute Hirte für sein Volk. Ich komme zum dritten Punkt. Jesus ist ein besserer König als Herodes, denn er wird mit seinem Volk ein ewiges Mahl feiern. Die Verse 35 bis 44. Ich lese die Verse nochmal. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten: Dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen. Denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sie alle in Gruppen ins grüne, dass sie sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und hoben 12 Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Ab Vers 35 kommen wir zu der eigentlichen Erzählung dieses Wunders. Dieses Wunders der Brot- und Fischvermehrung. Und abgesehen von der Auferstehung Christi ist das das einzige Wunder, was in allen 4 Evangelien berichtet wird. Das macht schon deutlich, wie wichtig dieses Wunder ist, wie wichtig diese Geschichte ist. Doch warum ist es so? Oftmals wird die Speisung der 5000 gepredigt als die wundersame Versorgung Gottes für hungernde Menschen. Und das ist sie bestimmt auch. Die Besonderheit dieses außergewöhnlichen Wunders ist jedem klar, der diesen Abschnitt liest. Auch die große Barmherzigkeit Jesu, mit der er die 5000 Menschen satt macht. Ich glaube aber, dass noch mehr hinter dieser Wundergeschichte steht, als nur der Aspekt, dass Jesus übernatürlich Brot und Fisch vermehrt hat. Die Bedeutung dieses Ereignisses liegt weniger im außergewöhnlichen Wunder, als in diesem Mahl selbst, das Jesus hier gibt. Wie meine ich das? Zunächst einmal sind Jesus und Herodes Mahl noch immer gegenübergestellt. Doch was macht jetzt Jesu Mahl besser als Herodes Mahl? Bei der Geburtstagsparty von Herodes gab es sicherlich ein exquisites Buffet für die hohen Gäste. Bei Jesus gab es nur das simple Essen der Galiläer, Brot und Fisch. Die Menschen wurden bei Jesus zwar alle satt, aber das wurden sie bei Herodes ja sicherlich auch. Was also macht das Mahl Jesu jetzt besser? Ich glaube, dass das Mahl, das Jesus hier gibt, als Gastgeber, ein Bild oder eine Vorschattung für ein anderes Mahl ist, das noch kommen wird. Ein ewiges Mahl, mit dem, das wir mit Jesus, dem Messias und dem König Israels im Himmel haben werden. Und das Herodes Mahl um Längen an Herrlichkeit übersteigen wird. Doch wie kommen wir jetzt dahin, das so zu sehen? Um das zu verstehen, müssen wir den Text Stück für Stück durchgehen. Ab Vers 35 geht es damit los, dass die Jünger zu Jesus sagen, dass der Ort einsam ist und die Menschen etwas zu essen brauchen. Es ist auch schon Abend geworden und der Bericht ist zeitlich jetzt vorangeschritten. Jesus hat den ganzen Tag gelehrt und es ist Abend geworden. Das griechische Wort, was hier im Text für einsam steht, für einen einsamen Ort, das kann auch als Wildnis oder Wüste übersetzt werden. Es ist eben ein einsamer Ort, in dem das Volk sich befindet, wie in der Wildnis oder in der Wüste. Und die Menschen bekommen Hunger. Und die Jünger selbst scheinen keine Ambitionen zu haben, sich jetzt wirklich darum zu kümmern, das Volk zu versorgen. Sie machen deutlich, dass Jesus dieses Volk einfach entlassen soll, damit die sich Brot kaufen können. Doch Jesus handelt unerwartet. Er fordert seine Jünger dazu auf, dass sie den Leuten etwas zu essen geben sollen. Und schnell ist den Jüngern klar, dass das eine ziemlich teure Geschichte wird, wenn sie allen Menschen Brot kaufen würden. 200 Denare waren damals ungefähr das halbe Jahreseinkommen eines galiläischen Fischers. Doch Brot kaufen ist auch eigentlich keine wirkliche Möglichkeit, da das Volk sich an einem einsamen Ort in der Wildnis befindet und es nicht so wahrscheinlich ist, dass in der Nähe ein Geschäft ist, an dem sie so viel Brot hätten kaufen können. Wir alle wissen, was jetzt passiert. Jesus macht aus den 5 Broten und den 2 Fischen eine Mahlzeit, die für alle Menschen dort reicht. Und es ist ein Wunder, es ist wirklich ein Wunder. Und es ist, wie gesagt, auch wirklich die Versorgung Gottes für hungernde Menschen. Aber es ist auch Brot vom Himmel. Es ist ein Volk, das in der Wildnis mit Brot vom Himmel gespeist wird. Jeder jüdische Leser hätte diese Geschichte sofort verstanden, auf was sie hier deutet. Die Situation wird hier ganz ähnlich dargestellt, wie das Volk Israel, das nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste hungert und Gott ihnen Brot vom Himmel gibt, nämlich das Manna. Gott hat damals sein Volk in der Wüste versorgt, so wie Jesus hier das Volk in dieser Wildnis, an diesem einsamen Ort versorgt. Wir haben hier also ein Festmahl, bei dem Jesus der Gastgeber ist und das ganz stark verdeutlicht, wer Jesus als Person ist. Er ist nämlich derjenige, der das Volk in der Wildnis mit himmlischem Brot versorgt. Und das kann Herodes nicht. Doch wie genau läuft jetzt dieses Mahl ab? Das lesen wir ab Vers 41. Und er nahm die Brote und die 2 Fische und er blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten. Und die 2 Fische teilte er unter sie alle aus. Also Jesus nimmt das Brot, dankt es, bricht es und gibt es seinen Jüngern. Das sind exakt die gleichen Handlungen wie bei der Einsetzung des Abendmahls. Also Markus lässt uns jetzt hier unseren Blick schleifen in Richtung Abendmahl. Und er macht deutlich, dass dieses Mahl eine Vorschattung, wie ein Bild ist auf das Abendmahl, was auch wieder eine Vorstellung ist, auf das ewige Mahl, das wir mit Jesus im Himmel feiern werden. Und deshalb ist dieses Wunder so wichtig. Es geht nicht nur um diese wundersame Vermehrung von Brot und Fisch. Das ist natürlich besonders. Aber dieses Mahl, das Jesus hier mit seinen Jüngern feiert, das deutet uns auf eine viel, viel größere Wirklichkeit, die weit über diese Gruppe von Menschen, die hier am galiläischen Ufer versammelt sind, hinausgeht. Es bietet uns eine Perspektive von Ewigkeit. Diese enge Verbindung zwischen diesem Mahl und dem Abendmahl wird im Johannesevangelium noch deutlicher. Da macht Jesus nämlich klar, wie das Brot bei diesem Mahl schon ein Symbol für seinen Leib ist. Es geht ihm nicht darum, dass er die Menschen einfach nur körperlich satt macht. Es geht darum, dass Jesus ihnen eine Speise bietet, die niemals vergeht. Wenn wir an ihn glauben, und dann somit mit diesem wirklichen, mit dem himmlischen Brot gespeist werden, dann haben wir eine Speise, die niemals vergeht. Ja, Gott versorgt in der Speisung der 5000 Menschen mit viel Brot. Und gerade im Johannesevangelium wird so deutlich, dass die Menschen nochmal zu ihm kommen, einfach nur, weil sie von dem Brot, von diesem physischen Brot satt geworden sind. Aber was Jesus eigentlich will, ist, er will sie mit dem himmlischen Brot speisen. Und das haben so viele Menschen nicht verstanden im Johannesevangelium. Und darum ist Jesus ein besserer König als Herodes, weil er mit seinem Volk ein ewiges Mahl feiert. Ich will nochmal zurückkommen auf das, was ich etwas früher gesagt habe. Also das, was die Heilige Schrift uns hier zeigt, das ist absolut enorm. Jesus wird einerseits mit diesem Mahl dargestellt, dass er derjenige ist, der das Volk in der Wüste versorgen kann, wie Gott sein Volk versorgt hat, nach dem Auszug aus Ägypten, also als Schöpfer und Versorger, als derjenige, der wirklich die Macht hat, Brot und Fisch zu vermehren, der wirklich das Volk in der Wüste versorgen kann mit physischem Brot, als Schöpfer und Versorger. Und die andere Richtung, in die uns dieser Text hier blicken lässt, ist die Richtung zum letzten Abendmahl. Und hier blicken wir auf Jesus als das Brot vom Himmel und das Passahlamm, das für uns geschlachtet wird. Und somit haben wir hier beides im Blick. Jesus, der allmächtige Versorger, aber gleichzeitig das Passahlamm, das für uns geschlachtet wird. Von der Speisung der 5000 aus blickt man sowohl auf die Allmacht Jesu als auch auf das Opfer Jesu. Wir dürfen deshalb nicht vergessen, für was das Abendmahl steht und was diese bessere Speise ist, mit der Jesus uns versorgen will, die er dem Volk geben will. Das ist der gebrochene Leib Christi und das vergossene Blut Christi. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um sein Volk zu erretten, das ist der einzige Grund, warum wir als Diener in diesem Reich Gottes daran mitarbeiten dürfen. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das ist der einzige Grund, warum wir einen Hirten haben können, der sein Volk wirklich weidet. Und das ist auch der einzige Grund, warum wir mit Jesus ein ewiges Mahl feiern werden können. Der Glaube an das Opfer Christi, der stellvertretend gestorben ist für unsere Schuld, das ist der Glaube an das wahre Brot, an das himmlische Brot. Und das ist die wahre und die himmlische Speise, die Jesus uns geben will. Die Jünger werden am Ende der Geschichte noch einmal darauf hingewiesen, wie begrenzt sie eigentlich sind. Am Anfang kamen sie zu Jesus und berichteten ihm von all den tollen Dingen, die sie gemacht haben, was sie verkündet haben und welche Wunder sie getan haben. Und dann stellen sie sich vor diese Menschenmasse und können sie nicht versorgen. Sie können es einfach nicht. Aber Jesus kann es. Er kann sie am Ende versorgen. Er kann ihren Hunger stillen. Und am Ende bleiben sogar 12 Körbe übrig für jeden der Jünger einen, mit dem er sich wahrscheinlich von all dem Hunger hat entbehren können, den er in den Wochen der Mission, auf der er war, hat ansammeln müssen. Dieser Bericht über die Speisen der 5000, der sagt uns vor allem etwas darüber, wer Jesus ist. Er ist ein besserer König als Herodes, aber er ist auch ein besserer König als alle irdischen Mächte oder Kräfte. Auch die verfolgten Christen in Ländern wie Nordkorea haben einen besseren König als den Diktator, der in ihrem Land regiert. Ein König, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Und sie werden mit einem besseren Brot gespeist, einem Brot, das vom Himmel kommt. Niemand kann dieser bessere König sein oder niemand kann unser guter Hirte sein als Jesus allein. Denn niemand gab sich selbst für uns hin, um mit uns ein ewiges Mahl feiern zu können. Und niemand richtet ein ewiges Reich auf, an dem wir auch noch mitarbeiten dürfen, außer Jesus allein. Amen.